Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Papst Benedikt XVI. Hat zum Abschluss seines Deutschlandbesuchs eine Rückbesinnung auf Gott und die christlichen Werte gefordert. In einer Freiluftmesse in Freiburg mit 100.000 Teilnehmern rief er außerdem zu mehr Demut auf. Er kritisierte zunehmenden Individualismus und warnte vor kirchlicher Routine. Nach Berlin und Erfurt war Freiburg die letzte Station des viertägigen Papstbesuches.
Ein letztes Bad in der Menge, ein letzter Großgottesdienst mit dem Papst bei dessen Deutschlandbesuch. Etwa 100.000 Gläubige feierten am Vormittag mit Benedikt auf dem Gelände des Freiburger Flughafens die Heilige Messe. In seiner Predigt mahnte der Papst die Katholiken zu Einheit und Demut.
Liebe Freunde, mit Paulus wage ich euch zuzurufen, macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr fest in Christus geeint seid.
Viele Menschen hat der Papst berührt an vier Tagen in Deutschland.
Die Botschaft in die Zukunft war da und der Papst ist nicht einfach nur konservativ, sondern der hat Messages, wenn man sie versteht, dann sind die moderner als so manche andere in unserer Gesellschaft.
Aber auch bei manchem Katholiken bleiben offene Fragen.
Ich hätte mir sehr stark gewünscht, dass er bei der Heiligen Messe gesagt hätte, es können alle unterschiedlicher Konfessionen an den Altar.
In einer Rede am frühen Abend warnte der Papst vor geladenen Gästen vor einer bloßen Anpassung der Kirche an die heutige Zeit. Kirche dürfe sich zwar nicht aus der Welt zurückziehen, sie dürfe aber auch nicht einfach die Regeln ihrer Umgebung übernehmen.
Es geht hier nicht darum, eine neue Taktik zu finden, um der Kirche wieder Geltung zu verschaffen. Vielmehr gilt es, jede bloße Taktik abzulegen und nach der totalen Redlichkeit zu suchen.
Der Papst fordert die Rückbesinnung der Gläubigen, ein Ansatz, der nicht nur Zustimmung findet.
Wenn jetzt die konservativen Bischöfe diesen Papstbesuch nutzen würden, um ihre konservative Linie durchzusetzen, dann würde das die Kirche in Deutschland noch viel mehr in die Krise führen, dann würde die Polarisierung noch weiter vorangetrieben werden.
Am Abend verabschiedete sich der Papst auf dem Flughafen in Laar von seinen Gastgebern in Deutschland und bedankte sich für eindrucksvolle Erlebnisse. Vor einer halben Stunde dann verließ Benedikt XVI. Seine Heimat und machte sich auf die Rückreise in den Vatikan.
Zum Abschluss des Papstbesuches in Deutschland, jetzt live am Flughafen in Laar, Volker Schwenk.
Erzbischof Robert Zollitsch, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, sieht sich durch den Besuch des Papstes in Deutschland ermutigt und gestärkt. In jenen vier Tagen habe der Papst die Herzen vieler geöffnet, vor allem jener 250.000 Gläubigen, die mit ihm gebetet und gefeiert haben. Die Begegnung des Papstes mit Vertretern der evangelischen Kirche in Erfurt sei ein wegweisendes Zeichen. Und auch der Bundespräsident sprach heute Abend hier noch einmal vom Papstbesuch als einem Erfolg. Nur Kirchenreformer und Papstkritiker ziehen eine ernüchternde Bilanz. Für sie ist mittlerweile klar, eine Modernisierung der katholischen Kirche findet auf absehbare Zeit nicht statt. Und damit zurück nach Hamburg.
Die Euro-Staaten schließen offenbar Änderungen an ihrem Konzept zur Bekämpfung der Schuldenkrise nicht mehr aus. Denkbar sei es, den dauerhaften Rettungsschirm, kurz ESM, bereits vor dem Sommer 2013 zu starten, sagte Bundesfinanzminister Schäuble am Rande der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank, die in Washington zu Ende ging. Auch eine stärkere Beteiligung privater Gläubiger ist anscheinend nicht mehr tabu.
Von der letzten Finanzkrise sei man noch überrascht worden. Diesmal könne man es besser machen. So hatten die Gastgeber die Konferenz begonnen. Nun steht ihre Schlusserklärung. Wir sind uns einig, die Gefahren anzugehen, die die Weltwirtschaft bedrohen, zitiert die IWF-Chefin am Ende ihrer ersten Tagung. Wir hatten einen Dialog, das ist die Antwort. Eine Lösung für Griechenland sei nicht erreicht, so der Bundesfinanzminister. Man sei aber bereit, etwa den europäischen Stabilitätsmechanismus vorzuziehen.
Sie können davon ausgehen, dass die verantwortlichen Notenbankgouverneure und Finanzminister sich sehr bewusst sind, dass jede denkbare Entscheidung Konsequenzen hat, die man vorher bedenken muss. Und sobald wir den ESM haben, wenn der früher in Kraft gesetzt werden kann, dann hätten wir da nichts dagegen.
Jenseits des Plenarsaals, auf Podien vor allem, wird derweil auch mal gestritten, auch wenn die Teilnehmer Interviews ablehnen. Die Griechen glauben immer noch, sie hätten Zeit, so Ex-Zentralbanker Jürgen Stark, als bekämen sie die Gelder so oder so, auch ohne die Programme umzusetzen. Lagarde hielt sich zu Griechenland bedeckt. Es gebe Verträge, die müssten umgesetzt werden. Mehr sage sie dazu nicht.
Die neue IWF-Chefin hat ihre Bewährungsprobe bestanden. Ob das nun aus der Krise führt, ist trotzdem offen. Zuversicht und Skepsis halten sich da insgesamt durchaus die Waage. Den größten Beifall erhielt hier ein Fragesteller, der die Wirtschaftslehre mit Astrologie verglich. Mit einem Unterschied: Astrologie sei zuverlässiger.
International wächst die Besorgnis über die eskalierende Gewalt im Jemen. EU und USA riefen den seit 33 Jahren herrschenden Präsidenten Saleh zum Rücktritt auf. Saleh lehnte dies erneut ab. Er zeigte sich heute erstmals seit seiner Heimkehr in den Jemen am Freitag. Seitdem haben sich die Kämpfe zwischen Gegnern Salehs und Regierungstruppen verschärft. Die Opposition spricht von mindestens 40 Toten. Auch heute beschossen Soldaten in Sana'a die Demonstranten.
In Ramallah im Westjordanland haben tausende Palästinenser ihrem Präsidenten Abbas nach seinem Vorstoß bei den Vereinten Nationen einen begeisterten Empfang bereitet. Abbas sagte, der palästinensische Frühling habe begonnen. Ein unabhängiger Staat sei nicht mehr zu verhindern. Direkte Friedensgespräche mit Israel lehnte er ohne einen völligen Siedlungsstopp ab. Am Freitag hatte Abbas in New York einen Antrag auf Aufnahme Palästinas als UN-Vollmitglied eingereicht.
In Libyens Hauptstadt Tripolis haben Ermittler des libyschen Übergangsrates nach eigenen Angaben ein Massengrab aus der Zeit der langjährigen Herrschaft von Ex-Machthaber Gaddafi gefunden. Dabei soll es sich um mehr als 1200 Tote handeln. Die Opfer seien nach der Niederschlagung des Gefängnisaufstandes von Abu Salim 1996 getötet worden. Ein Expertenteam wurde mit der Identifizierung der Opfer beauftragt. Dessen Arbeit wird dadurch erschwert, dass die Leichen offenbar mit Säure übergossen wurden. Der kolumbianische Journalist Holman Morris ist mit dem Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden. Der 43-Jährige gebe in seinen Reportagen den Opfern von Gewalt und Barbarei ein Gesicht, hieß es in der Begründung. Morris dokumentiert in seiner preisgekrönten Fernsehsendung Contra Via seit Jahren die Hintergründe politischer Morde in Kolumbien. Besonders unbeliebt machte er sich mit Recherchen über die Verbindungen von Ex-Präsident Uribe mit den in den Drogenhandel verwickelten rechtsgerichteten Paramilitärs.
Mehrere 10.000 Menschen haben in Italien für mehr Gerechtigkeit in der Welt demonstriert. Beim traditionellen Friedensmarsch von Perugia nach Assisi forderten sie ein Ende der bewaffneten Konflikte wie in Libyen und Afghanistan sowie einen stärkeren Schutz der Menschenrechte, etwa in Syrien. Der 24 Kilometer lange Marsch, für den damals die Regenbogenfahne als Symbol des Friedens entworfen wurde, jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal.
In Frankreich zeichnet sich eine historische Umbildung im Parlament ab. Die oppositionellen Linksparteien gewannen bei der Wahl des Senats nach Angaben der Sozialisten erstmals seit 1958 die Mehrheit. Bislang wurde das Oberhaus vom konservativen Lager dominiert, dem Präsident Sarkozy angehört. Für ihn bedeutet die Machtverschiebung Einschränkungen beim Regieren, da der Senat auf die Gesetzgebung Einfluss nehmen kann. Zum Abschluss der 64. Internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt haben die Veranstalter ein positives Fazit gezogen. Mit 928.000 Besuchern fiel der Andrang um 10% höher aus als bei der letzten Messe im Krisenjahr 2009. Ein Schwerpunkt waren in diesem Jahr die neuen umweltfreundlichen Antriebstechnologien. Publikumsmagneten blieben aber die PS-starken Luxuswagen.
Wie das Licht die Motten anzieht, so zogen vor Kraft strotzende Supersportwagen wie dieser Bugatti das Publikum an, massenhaft. Auf der größten Autoschau der Welt in Frankfurt am Main konnten die Besucher aber nicht nur PS-Protze und CO2-Schleudern bestaunen. Mehr als je zuvor wurden Elektromobile ins Rampenlicht gerückt. Deutsche Hersteller zeigten Studien und Prototypen von E-Autos. Die von französischen und japanischen Autobauern gezeigten Modelle sind bereits auf dem Markt.
Wir hängen nicht hinter anderen zurück. Wir sind technisch sogar nicht nur auf Augenhöhe, sondern teilweise besser. Aber wir kommen halt erst mit ausgereiften Konzepten auf den Markt. Die Elektromobilität wird noch einen langen Weg gehen müssen, bis alle großen Herausforderungen bei der Batterie, Reichweite, Zyklenfestigkeit, Bezahlbarkeit, vollständig gelöst sind.
Als erstes Elektroauto eines deutschen Herstellers kommt in den nächsten Wochen der Opel Ampera in den Handel. Hierzulande entwickelt, aber in den USA gebaut. Für den Preis von 43.000 Euro bietet er zusätzlich zum Elektromotor einen benzinbetriebenen Generator, der Strom liefert, wenn die Batterie leer ist.
Die Elektromobilität wird kommen und es geht darum, in welcher Geschwindigkeit man Innovation in den Markt sicher und mit hoher Qualität bringt. Dort haben die Franzosen eindrucksvoll gezeigt, wie man vorausgehen kann. Wir sehen aber die deutsche Industrie mit Macht und mit Nachdruck aufschließen und auch zum Teil überholen.
Weitere Trends der Messe waren das digital vernetzte Auto und als Blick in die Zukunft besonders leicht gebaute Stadtflitzer mit Elektroantrieb.
Sebastian Vettel ist der zweite Weltmeistertitel in der Formel 1 kaum noch zu nehmen. Beim großen Preis in Singapur feierte der 24-Jährige seinen 9. Saisonsieg vor Jenson Button und Mark Webber. In der Fußball-Bundesliga bleibt Werder Bremen dem Tabellenführer aus München auf den Fersen. Die Norddeutschen besiegten Hertha BSC Berlin mit 2:1. Im anderen Sonntagsspiel hat Köln seinen ersten Heimsieg gefeiert. Die Gastgeber bezwangen Hoffenheim mit 2:0. Mato Jajolo und Lukas Podolski erzielten die Treffer. Die Tabelle: München weiter an der Spitze, dahinter punktgleich Bremen und Mönchengladbach. Mit jeweils 12 Zählern folgen Hoffenheim, Schalke und Hannover. Die zweite Hälfte beginnt mit Köln, dann Leverkusen und Berlin. Schon mit erheblichen Sorgen Augsburg, Freiburg und Schlusslicht Hamburg.
André Greipel hat bei der Radweltmeisterschaft die Bronzemedaille im Straßenrennen der Männer gewonnen. Den Titel sicherte sich der Brite Mark Cavendish. Nach 266 Kilometern kam es auf der flachen Strecke im dänischen Kopenhagen zu einer Sprintentscheidung. Der Sieg von Mark Cavendish vor dem Australier Matthew Goss war dabei relativ ungefährdet. Um Millimeter ging es dagegen im Duell um Bronze. Auf den allerletzten Metern schob sich der Hirte André Greipel noch vor den Schweizer Fabian Cancellara und sicherte sich so das Edelmetall.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 26. September.
Das Tief, das Richtung Skandinavien zieht, sorgt morgen im Norden und Westen Deutschlands insgesamt für unbeständiges Wetter. Die übrigen Landesteile beeinflusst weiter das Hoch über dem östlichen Mitteleuropa. In der Nacht ist es meist klar, vor allem in der Südhälfte bildet sich gebietsweise Nebel. Am Tag nach Nebel im Süden und Osten viel Sonnenschein, im Norden und Westen werden die Wolken auch mal dichter, vor allem zwischen Ems und Schleswig-Holstein fallen Schauer, im Südschwarzwald und an den Alpen kann es einzelne Schauer geben. Im Süden weht der Wind schwach, im Norden mäßig, an der Nordsee auch frisch. In der Nacht 14 Grad im Nordwesten und 7 Grad im Südosten. Am Tag 18 Grad in Nordfriesland und bis 27 Grad am Rhein. Am Dienstag ist es im Süden meist freundlich, sonst gibt es einzelne Schauer. Am Mittwoch und am Donnerstag wieder zuerst stellenweise Nebel, dann ist es meist heiter. Am Mittwoch teilweise auch wolkig, warm bleibt es.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Tom Buro. Darin Aufruf zur Umkehr. Der Papst fordert Glauben statt Reformen und ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga.